Herzlich willkommen bei Bildung in Thüringen. Wir begrüßen die Hörerinnen von Radio Frei in Erfurt und von Offenen Kanal in Jena.
Sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Lotte in Weimar und von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg. Bildung in Thüringen. Diskussionen zur Bildungspolitik.
Fragen zur Erziehung.
Neuigkeiten aus Kitas,
Schulen und Hochschulen. Bildung in Thüringen, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr auf Radio Frei.
Willkommen bei Bildung in dieser Woche. Das ist die dritte Juniwoche, also die zweite Sendung im Juni 2021. Ich bin heute für euch alleine als Moderator unterwegs im Studio. Klammer auf, das Studio gibt es auch nur virtuell. Wir nehmen das alles vorher auf wegen Corona, ihr wisst Bescheid. Und mein Gesprächspartner heute für die gesamte Stunde ist Jana Bonn. Sie ist Referentin für Bildung bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Hallo Jana.
Hallo Michael, ich freue mich bei dir zu sein.
Danke, wir sehen uns ja auch. Das könnt ihr natürlich als Radiohörer nicht, den Luxus habt ihr nicht, aber wir sehen uns per Videokonferenz und nehmen das auf. Vielleicht mal so ein kleiner technischer Hintergrund. Was haben wir heute vor? Mit Jana möchte ich gerne darüber sprechen, was wie die GEW, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, denn einschätzt, wie ich der Lehramtsausbildung, also Lehramtsstudierende, Lehramtsanwärter und dann auch der Seiteneinsteiger, Nachqualifizierer, wie das denn so läuft. Während einer Pandemie hat sich das alles verschlimmbessert. Jede Menge Fragen, die ich dir mitgebracht habe, und die werden wir jetzt der Reihe nach bearbeiten. Das ist das, was wir in dieser Stunde vorhaben. Ach so, das zweite Thema habe ich jetzt vergessen. Und es geht noch um eine Tagung, eine internationale Tagung, wo es um Gewerkschaften und Pandemie Erfahrungen geht und Mitgliederentwicklung. Ein spannendes Thema und dazu gleich nach der ersten Musik.
Thank you.
zurück bei Bildung in Thüringen. Mein Name ist Michael Kummer, Jana Bonn ist zu Gast und das erste Thema, ich habe es mir übersetzt, weil es ist alles auf Englisch und ich bin jetzt nicht der Englisch-Experte, aber so ein bisschen was habe ich schon verstanden, aber ich habe es trotzdem übersetzen lassen. Du besuchst gerade, und das ist ja noch nicht vorbei, der erste Teil ist erst absolviert, einen Workshop, einen Online-Workshop der Friedrich-Ebert-Stiftung mit dem schönen Titel Das Blattwenden? Fragezeichen. Da geht es um Transformation der Arbeitsbeziehungen und Gewerkschaften und wie wirkt sich das aus auf die Mitgliederentwicklung. Vielleicht kannst du noch mal ganz grob sagen, was macht ihr da eigentlich, wie viele seid ihr, wer macht denn den Workshop und wie viele Länder nehmen denn da so teil?
Ja, das ist tatsächlich eine ganz spannende Gelegenheit, wie ich finde. Ich habe mich sehr über diese Einladung, die von der Bundesebene der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft kam, gefreut. Das ist eine spannende Zusammensetzung, also dass das Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung aus Schweden das, das Ganze organisiert hat und es geht vor allen Dingen um diese nordischen Länder. Das ist so die Perspektive und natürlich ist Deutschland eben allein schon eben wegen dieser Friedrich-Ebert-Stiftung involviert natürlich. Genau, und ich finde aber vor allen Dingen auch, war das gestern für mich erstmal so ein Erlebnis, alle sitzen in ihrem Homeoffice. Das ist völlig überraschend irgendwie gewesen, weil man ja trotzdem so diesen professionellen Angang hat, wenn man eben zu einer Konferenz fährt, in Anführungsstrichen. Man hat also Einblick gehabt in schwedische, finnische, norwegische, belgische, deutsche und niederländische. Also wir hatten auch einen niederländischen und einen belgischen Kollegen, dabei sprengt so ein bisschen so diesen skandinavischen Hintergrund der Konferenz. Man hat also in diese Wohnzimmer, in diese Arbeitszimmer schauen können und das war tatsächlich sehr erfrischend und abwechslungsreich und ja, auch natürlich dann dadurch sehr persönlich.
Wenn ich da gleich mal gleich dazwischen quatschen darf, gibt es da Unterschiede bei den Wohnzimmern?
Ja, ich will jetzt nicht aufs Nähkästchen plaudern, das kann ich nicht machen, Datenschutz und so, du weißt schon. Ja, nein, tatsächlich merkt man schon Unterschiede. Schon. Also es war auch so ein bisschen ja, wie so ein kleines Urlaubsgefühl am Arbeitstag. Man war dann irgendwie wirklich so ein bisschen Ausflug. In Schweden waren wir vor allem sozusagen. War ganz spannend und du hast ja auch schon gesagt, es fand auf, in englischer Sprache statt oder findet auf Englisch statt. Auch morgen ist noch ein zweiter Teil. Genau, und auch dadurch ist man natürlich so, hat man so ein bisschen Urlaubsstimmung oder ist irgendwie, man weitet wirklich im Effekt den Horizont. Das merkt man an der Stelle tatsächlich erschreckenderweise in Pandemiezeiten, wenn man im Homeoffice vor allem arbeitet, tut das richtig gut.
Ja, kann ich mir vorstellen. Wenn du ja, jetzt sagst, ihr sprecht alle auf Englisch, sorry, wenn ich gerade dazwischen fragen darf, wie klappt denn die für dich die Kommunikation? Also verstehst du alles? Kannst du richtig mitdiskutieren? Wie ist es?
Ja, also wir sind 50 Personen. Das ist natürlich eine ganze Menge für so eine Online-Konferenz. Allem. Wir haben Hauptsprecher, die auch ganz konkrete Zahlen einfach vorstellen. Es geht ja darum, welchen Impact sozusagen die Pandemie auf die Mitgliederentwicklung der verschiedenen Gewerkschaften in den verschiedenen Ländern, die eben teilnehmen, hat. Und genau, insofern sieht man natürlich auch immer Präsentationen. Die Sprecher sind vorbereitet und machen das sehr professionell. Also insofern sprengt das auch wieder so diese persönliche Dimension, die ich zuerst angesprochen habe. Das ist schon sehr professionell organisiert alles und durchgeführt. Und genau dadurch, dass wir eben diese Hauptsprecher haben, die Einblick verschaffen, ist das sehr stark gegliedert. Und es gibt tatsächlich, das war auch so unser Fazit nach dieser ersten Session, sehr wenig Zeit letztlich für Rückfragen. Verstanden habe ich, denke ich, schon alles oder den allergrößten Teil. Da hatte ich auch wenig Bauchschmerzen und tatsächlich fiel mir aber auch sofort auf, es ist immer von Vorteil, wenn nicht Muttersprachler Englisch sprechen in der Regel, ja, weil die halt langsamer sprechen, teilweise mit einem Akzent, der es auch nicht unbedingt leicht macht, aber das ist bisher nicht der Fall gewesen. Aber sie sprechen langsamer, benutzen, haben vielleicht auch einen kleineren Wortschatz als Muttersprachler. Also das war schon völlig in Ordnung und wirklich sehr, sehr interessant, da diese verschiedenen Einblicke zu erhalten, weil sich die Pandemie eben auch verschieden in den Ländern niederschlägt, in der Gewerkschaftszahl.
Und das sind aber Vertreter von Gewerkschaften aus allen Gewerken und Bereichen oder ist das nur Bildungsgewerkschaften?
Nein, das betrifft alle Gewerke und das ist auch ganz spannend tatsächlich zu hören. Wir haben auch einen Vortrag zu den DGB-Gewerkschaften gehört von Heiner Dribusch und der sprach natürlich dann auch nicht nur über die DGB-Gewerkschaften, sondern auch über DBB und über diesen christlichen Verbund, den es ja auch noch gibt, also in Deutschland ausschließlich dann. Insofern war das wirklich so ein kompletter Wurf über alle Gewerkschaften hinweg.
Da schließt sich die Frage an, also die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, in die deutsche GEW, die hat ja über 70% Frauenanteil unter den Mitgliedern und auch die meisten Landesvorsitzenden und die Bundesvorsitzenden sind Frauen. Das ist aber, soweit ich weiß, ja eher eine Ausnahme innerhalb der DGB-Gewerkschaften. Wie war das denn da bei dieser Tagung und den Geschlechteranteilen? So ja, erkennbar.
Also dadurch, dass wir 50 waren, hatten wir nie alle auf einem Screen. Also das sind zwei verschiedene gewesen. Nicht alle waren per Video zugeschaltet. Das lässt sich schwer sagen. Gesprochen haben auf jeden Fall drei Männer und eine Frau, wenn ich, ja, genau.
Okay.
Genau, aber organisiert hat es die Maike Bücher und ja, dann war auch noch der ja, Vorsitzende gewissermaßen dieses Büros aus Schweden dabei. Genau, er lässt sich schwer sagen.
Auch wenn du jetzt erst, wenn ihr nur bei der Hälfte seid und die eigentlichen inhaltlichen Workshops wohl morgen laufen sollen, trotzdem eine inhaltliche Frage noch. Also die Hauptaussage auch in der Ankündigung der Tagung war ja, dass es eigentlich einen Trend zu mehr Mitgliedern gibt während der Pandemie. Zumindest was die skandinavischen Länder, was Deutschland, vielleicht auch die Benelux-Länder betrifft. Aber in Deutschland und Dänemark nicht. Da ist es irgendwie andersrum. Kannst du schon was darüber sagen? Was sind die Gründe dafür? Wird da irgendwas anders gemacht als bei uns? Woran liegt das?
Ja, also tatsächlich haben wir in Deutschland eine andere Ausgangslage gegenüber den nordischen Ländern. In nordischen Ländern haben wir einen viel höheren Organisationsgrad regelmäßig. Also das ist da viel normaler, in Anführungsstrichen, in einer Gewerkschaft sich zu organisieren. Das wird es in Deutschland aber garantiert noch. Dann haben wir ansonsten natürlich so Überlegungen angestellt. Die müssen natürlich dann auch noch im Nachgang überprüft werden, ob die ja, ob die sich halten lassen. Eine Überlegung war auf jeden Fall, dass in Zeiten von Kurzarbeit etwa Menschen tatsächlich eher überlegen, auch wenn das so ein bisschen kontraindiziert ist gewissermaßen, den Mitgliedsbeitrag noch weiter zu zahlen oder auch vielleicht nach einem Jobverlust sogar den Mitgliedsbeitrag der Gewerkschaft weiter zu zahlen oder eben an dieser Stelle auch Einsparungen zu vorzunehmen. Das ist insofern kontradiktorisch, weil man natürlich damit die eigene Position nicht unbedingt stärkt, aber ist halt erstmal im Effekt ein bisschen mehr auf dem Konto.
Ja.
Aber da eben auch wirklich in der langen Perspektive ist das natürlich nicht der schlaue Weg.
Okay, dann sind wir gespannt, was du demnächst berichten wirst. Morgen ist ja der zweite Teil. Erstmal danke dafür, Jana Bonn. Oh, Jana, was möchtest du?
Ja, einen Punkt möchte ich aber noch ergänzen, weil wir, also wir können schon noch mal einmal ganz kurz ein bisschen in diese Zahlen auch konkreter reingehen. Wenn wir über den DGB gesprochen haben, dann haben wir auf jeden Fall auch Zuwächse in einigen Gewerkschaften. Der DGB hat ja 8 Mitgliedsgewerkschaften und wir haben auf jeden Fall bei der GDP und bei der GEW Zuwächse. Bei der GEW minimal, da reden wir eher über eine Stabilisierung in der Mitgliederzahl, aber auch das ist schon tatsächlich, wenn man das im internationalen Vergleich sieht, gut. Also wir haben tatsächlich nicht regelmäßig den Effekt, auch wenn wir die anderen Krisenzeiten anschauen, also wenn wir über die Finanzkrise zum Beispiel auch sprechen und die über die Pandemiekurve legen und vergleichen die Zahlen, dann profitieren irritierenderweise nicht unbedingt die Gewerkschaften davon, von diesen Krisenzeiten, was man eigentlich annehmen müsste, dass man sich dann starken Partner an die Seite holt, Unterstützung sucht. Wir erleben das zwar, dass es einen Anfrageansturm in der Landesgeschäftsstelle gibt, aber nicht unbedingt diesen Effekt auch in der Mitgliederzahl. Also dazu kann ich auf jeden Fall nochmal an dieser Stelle auch ermuntern.
Okay, werdet Gewerkschaftsmitglied. Genau. Vielleicht noch kurz zur Erklärung: GEW, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, also die im Bildungsbereich tätige, DGB Gewerkschaft, Deutscher Gewerkschaftsbund, und die GDP, das ist die Gewerkschaft der Polizei. Also da gibt es ja auch mehrere, aber die GDP, soweit ich weiß, ist das die große Polizeigewerkschaft. Gut, Jana, dann erstmal bei der Hälfte der Tagung einen ersten Einblick. Schönen Dank.
Bildung in Thüringen.
Sie können die Sendung nachträglich hören in der Wochenaudiothek auf der Internetseite von Radio Frei, www.radio-frei.de, und als Podcast auf der Internetseite der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, www.gew-thüringen.de.
Willkommen zurück bei Bildung in Thüringen. Heute im Studio, im fingierten Studio, Jana Bonn. Sie ist Referentin für Bildung bei der GEW Thüringen. Und wir wollen mit ihr darüber sprechen, ich möchte mit ihr darüber sprechen, wie sich die besonderen Bedingungen während der Pandemie und natürlich während der Lockdowns vor allen Dingen im Bildungsbereich da niedergelegt haben, aber vor allen Dingen natürlich im Bereich des Nachwuchses der Lehrer und LehrerInnen. Also was hat das für Auswirkungen auf die Lehramtsausbildung im Studium, im Referendariat und auch bei den sogenannten Seiteneinsteigerinnen und bei den Nachqualifizierern? Vielleicht erstmal ganz allgemein, Jana, zum Einstieg. Du hast darüber gesprochen bzw. geschrieben bei der GEW, dass es eine enorme Arbeitsbelastung während der Lockdown-Phasen für die Beschäftigten im Schuldienst gibt. Jetzt steht da nicht da LehrerInnen, sondern die Beschäftigten. Vielleicht kannst du erstmal aufzählen, wer ist da überhaupt gemeint mit so einer Aussage? Und die zweite Frage, was unterscheidet denn die Arbeitsbelastung, also die gestiegene, von anderen Berufen oder anderen Berufsfeldern, die, das hört man ja ständig, auch gestiegen sind während der Pandemie. Also was gibt es da für spezifische Unterschiede? Zwei Fragen. Das erste ist erstmal, wer sind die Beschäftigten im Schuldienst und wer vielleicht nicht? Genau, weil das vielleicht umfassender ist, als nur auf LehrerInnen zu gucken.
Ja, absolut richtig. Zwei umfangreiche Fragen. Ich fange vorne an. Also wer ist dieses Klientel, über das wir jetzt gerade erstmal sprechen? Letztendlich sind das natürlich alle an Schule Beschäftigten. Also im Prinzip auch HortnerInnen, aber über die habe ich jetzt nicht geschrieben in der aktuellen Ausgabe der TZ, unserer Mitgliederzeitschrift. Und da wäre sicherlich auch die wunderbare Kollegin Nadine Hübner aussagefähiger als ich. Die ist da auf jeden Fall dicht am Puls. Wenn ich über diesen schulischen Bereich spreche, spreche ich vor allen Dingen über Studierende, die Lehramt studieren, und die zum Beispiel in der Praxisphase sind oder eben auch wirklich in der Staatsexamensphase ihres Studiums sind. Ich spreche über Lehramtsanwärter und Lehramtsanwärterinnen, über Seiteneinsteiger, du hast es selber schon thematisiert, und Nachqualifizierer. Natürlich auch über Lehrerinnen und Lehrer, die gerade in der Berufseinstiegsphase sind, die gewissermaßen auch von der Pandemie überrollt wurden in dieser Einstiegsphase. Und aber auch von, in Anführungsstrichen, alten Hasen, die also schon lange im Beruf sind, die aber auch vor neue Probleme natürlich jetzt gestellt wurden. Das ist eben ein Novum, was uns da erwischt hat. Genau, das trifft irgendwie auf verschiedene Weisen alle in dieser Berufsgruppe Tätigen. Hm.
Vielleicht nochmal ganz allgemein gesprochen, bevor wir dann zu den einzelnen Gruppen im Detail kommen. Arbeitsbelastung ist ja gestiegen, das ist ja jetzt eine Binsenweisheit, berichten die Medien viel drüber, aber was ist denn so prinzipiell, was hat sich verändert oder was ist der Unterschied, sagen wir mal, zwischen normalem Unterricht in der Schule oder normalem Schulgeschehen und der Phase, wo Schüler und teilweise auch die Beschäftigten zu Hause sind? Also was muss da anders laufen und was ist die höhere Belastung dabei?
Ja, ich würde es vielleicht anders aufzäumen. Ich würde vielleicht sagen, was halt wirklich fundamental anders ist als vorher, ist, dass man keine Planungssicherheit mehr hat. Das ist halt wirklich, so lässt es sich vielleicht eng führen, darauf lässt es sich reduzieren. Das ist wirklich etwas, was enorm schwierig für den Schulalltag ist, für alle am Schulalltag Beteiligten, auch für die Schülerinnen und Schüler, auch für die Eltern. Genau, und es führt eben in der Konsequenz dazu, dass man viele Runden in der Planung, in der Vorbereitung drehen muss. Ist man in Präsenz, ist man in einem digitalen Format unterwegs? Man agiert jeweils natürlich anders, man muss andere Dinge auch vorbereiten, das ist klar. Und für viele, auch für Studierende, ist ganz regelmäßig ein Problem, dass man zum einen irgendwie auch an Schule ist, also in Präsenzveranstaltungen beispielsweise, also im gymnasialen Lehramt zum Beispiel, auch jetzt mit den Abiturklassen, dass man da also vor Ort unterrichtet hat, ja auch schon recht frühzeitig, aus guten Gründen. Und gleichzeitig aber irgendwie im Homeoffice hängt und sich so zweiteilen muss. Und eben eine Lehre machen muss. Also das gilt für Studierende gleichermaßen wie auch für LAA und den klassischen Lehrer, der schon im Beruf steht. Das ist natürlich ein Spagat, der hat es in sich. Also man kann dann irgendwie noch versuchen, ob man ein stilles Fleckchen in der Schule findet, von wo man sozusagen sein Homeoffice aufschlägt. Aber in der Regel bedeutet das wirklich, dass man Fahrtwege hat, schnell mal zur Schule, schnell wieder zurück ins Homeoffice, die Stunde geben, ist schon ordentlich. Wird auch verschieden gelöst, auch an Universitäten, da haben wir auch einen Beitrag oder zwei Beiträge streng genommen in der aktuellen Ausgabe, dass auch tatsächlich einige Lehrende dazu übergegangen sind, ja, Formate aufzuzeichnen. Das ist nicht etwa aus irgendeiner Vereinfachung heraus, aus einer Überlegung, es sich bequem zu machen, sondern wirklich aus einer Not auch zum Teil geboren, dass es gar nicht anders schaffbar, machbar ist. Also das sind auf jeden Fall wirklich Herausforderungen, die auch zeitintensiv sind natürlich. Ja. Also das Zeitpensum geht da schon durch die Decke, weil eben Vorbereitung, Nachbereitung, auch der Umgang mit digitalen Medien für viele neu war. Das sind nicht nur unbedingt ältere Kolleginnen und Kollegen, für die das neu ist, sondern das ist jetzt auch nicht so die klassische Ausbildung, die man als Lehramtsstudierender an der Universität durchläuft. Das ist auch nicht unbedingt, liegt einem nicht unbedingt irgendwie schon mit in der Wiege, wenn man nach 90 geboren ist, kann man mit digitalen Medien im Unterricht super umgehen. Auch das ist ein Lernprozess, der an den Studienseminaren aufgefangen wurde. Genau, und die natürlich dann auch mehr Arbeit wiederum hatten und umstellen mussten.
Du hast es jetzt schon zwei oder dreimal angesprochen. Das, was du uns hier erzählst, ist sozusagen als Kompendium, als Schwerpunkt in der Mitgliederzeitung, in der aktuellen, erschienen. Das ist die vom Juni, also der GEW Thüringen, zu finden auf der Seite gew-thüringen.de. Und der Schwerpunkt hat den schönen Titel Musterschüler oder Problemkind, Lehramtsausbildung in Thüringen. Also wer da Interesse hat, auch die anderen von Jana, von dir angesprochenen Beiträge einzusehen, der kann auf der Internetseite fündig werden.
Bildung in Thüringen, in Erfurt zu hören auf 96,2 MHz auf Radio Frei.
Und bei mir ist Jana Bonn, sie ist Referentin für Bildung bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Mit ihr spreche ich heute über die besonderen Probleme der Nachwuchslehrerinnen, sage ich jetzt mal. Und wir gucken mal aufs Lehramtsstudium. Ein besonderes Problem, Stichwort Abgabetermine, gab es wohl oder gibt es vielleicht noch an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Man muss dazu sagen, es wird nur an der Uni Erfurt oder der Uni und der Uni Jena gebildet und da, wo deutlich mehr ausgebildet werden, gibt es quasi ein Riesenproblem für die Lehramtsstudierenden. Was ist denn das Problem dort? Oder war das Problem?
Ja, du hast richtig darauf hingewiesen, wir leisten uns in Thüringen zwei verschiedene Ausbildungsmodelle für das Lehramt. Einmal an der Erfurter Universität, einmal an der FSU in Jena. Und wir haben also tatsächlich zu dem letzten Mittel gegriffen, einen offenen Brief zu schreiben, einfach aus Zeitdruck heraus, weil die Staatsexamensprüfungen an der FSU anliefen und haben also ein bisschen Druck erzeugen müssen, weil es da um Prüfungen in Präsenz ging und da tatsächlich erst einmal damit geplant wurde, 70 Personen in einem Hörsaal schreiben zu lassen. Klar, mit FFP2 oder anderen medizinischen Masken versorgt, nichtsdestotrotz über mehrere Stunden in einer Prüfungssituation, in einer Staatsexamensprüfungssituation mit Maske zu sitzen, mit so vielen Menschen in einem Hörsaal, das sind verunsichernde Umstände zum einen, zum anderen ist es auch körperlich anstrengender, was sowieso schon körperlich anstrengend ist. Und außerdem auch vom Hersteller dieser Masken nicht unbedingt geraten. Also die raten eigentlich nach 75 Minuten eine 30-minütige Tragepause zu machen, einfach damit man mal wieder ein bisschen Luft kriegt. Und das lässt sich natürlich in so einem Prüfungskonzept ganz schlecht unterbringen. Also die dürfen dann ja nicht untereinander sich austauschen. Wer will das regeln? Es war Winter, es war kalt. Wo geht man dann hin? Wo es dann halt sich besser verteilt als in so einem Hörsaal, wo man tatsächlich wirklich diese Masken abnehmen kann. Also ein großes Problem. Die Klausur wurde dann aufgesplittet im Endeffekt. Und du hast angesprochen, diesen Abgabetermin, da geht es um die Staatsexamensarbeit, die schriftlich verfasst wird. Da gab es zunächst wenig Bewegung und dann das Angebot, dass grundsätzlich pauschal 28 Tage Verlängerung bekommen hat. Das ist gut. Diese Verlängerung ist auch gerechtfertigt, weil die Bibliotheken zu waren oder eben verkürzte Öffnungszeiten hatten. Und das ist natürlich schwierig, wenn man an einer wissenschaftlichen Arbeit sitzt und keine Bücher zur Verfügung hat. Insofern also diese Verlängerung gut, aber dann war ein weiterer Knackpunkt, dass es eben dann wiederum zu Ungerechtigkeiten in der erst einmal homogen erscheinenden Studierendenschaft gab, weil eben heterogene Umstände vorlagen, nicht? Also das heißt, die studieren zwar alle und die haben halt, sind alle damit konfrontiert, dass die Bibliothek geschlossen ist, aber sie leben in verschiedenen Lebensumständen. Also manche Studierende haben zum Beispiel schon Kinder und die müssten eben auch betreut werden. Und dann ist es ungerecht zu sagen, ja, ihr habt jetzt diese pauschale Verlängerung, das muss jetzt hier auch mal reichen. Sondern das unterscheidet sie eben maßgeblich auch in der Beanspruchung von einem Lehramtsstudierenden, der eben keine Kinder hat. Und das muss sich auch niederschlagen. Und da wurden dann eben auch weiterhin individuelle Verlängerungsanträge ermöglicht und auch wohlwollend geprüft. Das war aber tatsächlich eine zähe Sache, bis wir das hatten. Und
wenn du sagst, wir, heißt das die Gewerkschaft, die ja auch Interessenvertretung ist für Studierende, hat sich damit eingemischt oder wer ist dieses Wir?
Ja, das Wir ist das Wir, das den offenen Brief verfasst hat, nämlich einmal natürlich wir, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Wir haben uns da aber zusammengetan mit dem Referat für Lehrämter von der FSU Jena, die sind dem Stura angegliedert dort. Machen eine ganz großartige Arbeit für ihre Studierendengruppe und mit dem Vorsitzenden des Lehrerbildungsausschusses. Also wir drei haben diesen offenen Brief verfasst und waren damit eigentlich sehr erfolgreich. Wir hätten uns noch ein bisschen mehr gewünscht. Es gab durchaus Vorschläge von lehrender Seite, diese Präsenzklausuren online durchzuführen in einem fairen Modus, der auch vergleichbar ist. Aber das wurde tatsächlich gleich vorweg abgelehnt.
Also ich habe jetzt rausgehört, es gibt quasi eine Verlängerung und dann kann man nochmal verlängern, wenn es individuell begründbar ist. Das war das eine. Und das andere sind die, statt 4 Termine gibt es nur noch 2 Prüfungstermine und dabei ist es aber geblieben bis jetzt. Bei den 2.
Genau. Das ist auf jeden Fall auch noch ein dickes Brett zu bohren, wie ich finde, oder wie wir finden, alle drei auch. An der Stelle sind wir geschlossen. Das ist schon ein harter Schritt. Es gab zuvor 4 Abgabetermine für diese wissenschaftliche Hausarbeit im Jahr. Das liegt daran, dass man die Hausarbeit zuerst schreiben kann, also diese Staatsexamensarbeit, und dann die Prüfungen erfolgen oder umgekehrt. Daraus resultierten eben 4 Abgabetermine. Die sind jetzt gekürzt worden auf 2 pro Jahr und das bedeutet schon einen massiven Einschnitt. Ist ja deutlich an der Zahl allein schon. Es liegt so ein bisschen daran wohl, dass das Landesprüfungsamt nicht hinreichend besetzt ist. Es wurde mir aber auch schon signalisiert, dass wenn diese Stelle erneut besetzt sein wird, es bei dieser Streichung trotzdem bleibt. Was ich nicht schlüssig finde, aber da bleiben wir auf jeden Fall auch weiterhin am Ball. Einen Punkt möchte ich noch anmerken, was wir auch noch erreicht haben für die LAA dann, ist, dass wir eine Umfrage gemacht haben im vergangenen Jahr, gleich zu Beginn der Pandemie, um so die Bedarfe auch abzufragen, wie ist die Situation, um da wirklich nah an dieser Zielgruppe ja auch zu sein, um sie angemessen vertreten zu können, sind die Prüfungsersatzleistungen. Da haben wir halt wirklich durch diese Umfrage ein ganz konkretes Ziel verfolgen und auch durchsetzen können als GEW.
Stichwort Umfrage, da bleibt man jetzt mal dabei. Da wurden ja, also Verlängerungen und dann nochmal individuelle Betrachtung. Jetzt ist es ja so, dass die bei den Schülervertretern zum Beispiel, die an die Schulen gehen, die sagen ganz oft, wir wollen eigentlich kein Corona-Abitur. Die Bedingungen sollen sich nicht ändern. Es soll nicht leichter gemacht werden oder irgendwie uns entgegengekommen werden, weil wir wollen nicht den Makel drauf haben, dass hinten auf dem Zeugnis dann steht Corona-Abitur. Bei den Studierenden habe ich jetzt rausgehört, ihr habt die Umfrage gemacht, die Mehrheit hat sich für Anpassungen wegen der Lockdowns ausgesprochen. Spielt das diese Überlegung da keine Rolle? Also ist dir das jemals begegnet, dass jemand gesagt hat, das wird dann sozusagen, da ist ja dann der Makel des Corona-Abschlusses drauf, weil die haben uns dieses und jenes in diesen schwierigen Zeiten ausnahmsweise ermöglicht.
Ja, verstehe. Ich glaube, dass man beides nicht vergleichen kann. Es hört sich erstmal ähnlich an, nach einem ähnlichen Szenario. Das eine ist eine Erleichterung, die ermöglicht werden könnte im Bereich des Abiturs, was ein Makel dann wäre im Endeffekt, während das an den Universitäten ja eher nicht eine Erleichterung ist, die da ist, sondern da geht es ja darum, dass man Chancengleichheit auch gegenüber den Jahrgängen hat, die ohne Pandemie absolvieren konnten. Und das ist halt schwierig. Man kann dann irgendwie diese Schreibzeitverlängerung nicht wirklich einzeln auf die Klausurzeiten zum Beispiel anrechnen. Also dann schreibt man, ich weiß nicht wie Stunden, dann lässt auch die Konzentration nach. Das hinkt dann alles. Was auch ein weiterer Problemfaktor war, sind natürlich die Studierenden, die eine Brille benötigen beim Verfassen der Klausur und die halt einfach natürlich beschlägt. Also auch das ist ein Hindernis, auch das ist irgendwie ja nicht wirklich gerecht. Also das ist halt auch wirklich, das sind philosophische Fragen, auf die man dann auch stößt. Was ist eigentlich gerecht? Auf jeden Fall sollte man ungleich behandeln und da irgendwie ein Sensorium auf jeden Fall für haben und das in Überlegungen, in politische Überlegungen mit einbeziehen.
Du hast jetzt vorhin gesagt, das fand ich ganz interessant, das Landesprüfungsamt, also das ist sozusagen die Prüfungsstelle, die für die Menschen, die Studierenden, die ein Staatsexamen ablegen, die Prüfung abnimmt. Das macht ja nicht die Uni selber so. Und in diesem Landesprüfungsamt, zur Erklärung ganz kurz, da sitzen halt Beamte, die vom Ministerium dorthin gesetzt werden, die eben dieses ganze Prüfungsverfahren organisieren und die Prüfungsleistung abnehmen und zum Schluss die Zeugnisse ausstellen. Jetzt hast du gesagt, da ist eine Stelle nicht besetzt und deswegen, das könnte man erstmal vermuten, deswegen gibt es statt dem vielen Aufwand mit 4 Prüfungsterminen eben nur 2, aber selbst wenn die Stelle jetzt wieder besetzt wird, bleibt es wahrscheinlich bei den 2. Jetzt hat das Land aber, ich muss ein bisschen ausholen bei der Frage, jetzt hat das Land ja aber ein riesengroßes Interesse daran, das hast du ja auch in deinem Beitrag geschrieben, dass möglichst viele ihren Lehramtsabschluss machen, weil möglichst viele möglichst schnell Lehrer werden sollen, weil es fehlt an Lehrern in vielen Fächern und in einigen Schularten. Warum passiert das dann trotzdem? Also wer hat dann Interesse daran, dass Lehramtsstudierenden schwimmen? Das verstehe ich nicht.
Ja, finde ich eine super Frage. Richte sie ans TMBJS. Also mit allen Gesprächspartnern, mit denen ich drüber gesprochen habe, sind wir einfach nur zu Fragezeichen in Köpfen gekommen. Das erschließt sich uns nicht. Es führt de facto wirklich dazu, dass einige länger studieren und also später im Vorbereitungsdienst ankommen und also auch dann im Endeffekt später im Thüringer Schuldienst beginnen.
Okay, das könnte ja die GEW auch ans Ministerium weitertragen. Also da sind ja die Kanäle offen, zumindest in einigen Fällen. Wird vielleicht auch schon gemacht, das weiß ich nicht.
Wir sind da auf jeden Fall dran, ja, wir sind da hartnäckig.
Ja, dann hattest du ja gesagt, ihr habt die Umfrage auch, wir springen jetzt mal wieder zur Umfrage zurück, auch gemacht für Seiteneinsteiger und Nachqualifizierer. Erste Frage ganz kurz, vielleicht kannst du die beiden Begriffe nochmal kurz erläutern. Was ist das eigentlich?
ja, also verschiedene Modelle. Wenn man nicht Lehramt studiert hat, dennoch im Schuldienst zu beginnen. Die eine Variante ist, dass man tatsächlich, also es gibt da Anerkennungsverfahren, das ist alles auch ganz gut nachlesbar auf den Seiten des Bildungsministeriums. Es gibt einmal die Möglichkeit, in diesem Anerkennungsverfahren gleichgestellt oder als gleichwertig anerkannt zu werden. Und dann gibt es zwei Wege, einmal über den klassischen Vorbereitungsdienst auch, also mit denen, die Lehramt studiert haben, gewissermaßen die Ausbildung zu absolvieren, oder es gibt die Nachqualifizierung. Bei letzterer Gruppe ist das Herausfordernde, denke ich, dass sie gleich mit einem hohen Stundendeputat sozusagen ins kalte Wasser springen müssen. Meistens mit einer Art Schnellbesolung. Nichtsdestotrotz ist das halt wirklich sehr, sehr anspruchsvoll. Und da würden wir uns als Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft tatsächlich auch mehr Qualität wünschen. Nicht, weil wir den Kolleginnen und Kollegen, die sich dafür entscheiden und auf die es ja auch ankommt in Zeiten von Lehrermangel, dass wir denen irgendwie misstrauen würden oder denen keinen guten Unterricht zutrauen, sondern weil sich diese Gruppe, die Nachqualifizierer, das tatsächlich selber auch wünschen, eine grundständigere Ausbildung, wirklich fit zu sein in allen Bereichen, die der Lehrerberuf so mit sich bringt. Wir haben gestern Abend das Schulrechtsseminar durchgeführt und auch Nachqualifizierer dabei gehabt. Und also da wurde auch das tatsächlich nochmal ganz explizit gewünscht, dass man da einfach besser geschult wird, besser Ansprechpartner auch an der Schule vor Ort hat, die zuständig sind für einen. Da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir nicht nur in der Gewinnungskampagne Seiteneinsteiger, Nachqualifizierer sichtbar und ansprechen, sondern auch dann, wenn sie gewonnen sind, sie weiterhin sichtbar im Blick haben, dass wir uns da weiterhin um sie auch kümmern. Also wir ist da im Prinzip auch nicht die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in erster Linie, sondern die, die diese Ausbildung für sie organisieren.
Musik, tralala, manchmal ist das Bild, der Ton übrigens abgehackt. Vielleicht machen wir mal die Kamera aus, würde ich mal vorschlagen. Vielleicht wird es da besser. Okay, also wir kommen jetzt nach der Musik zum nächsten Thema, also zum letzten Thema, Studienseminar, Facheinstellungstermine, Lehramtsanwärter und Fachleiter, gell? So. Mhm. Und ihr hört immer noch Bildung in Thüringen und immer noch ist Jana Bonn meine Gesprächspartnerin. Sie hat sich heute die ganze Stunde Zeit genommen, was ich sehr gut finde. Und wir sprechen schon die ganze Zeit darüber, welche besonderen Herausforderungen denn diese Corona-Pandemie und die damit verbundenen Lockdowns im, ich sag mal, Lehrernachwuchsbereich mit sich bringen. Und das ein wichtiges Thema, die Ausbildung zum Lehrer, zur Lehrerin ist ja zweigeteilt. Es gibt diese erste Phase an der Universität. Da macht man sein erstes Staatsexamen und das zweite Staatsexamen macht man, indem man erfolgreich den sogenannten Vorbereitungsdienst oder auch Referendariat genannt durchläuft. Das findet in den Studienseminaren, sogenannten Studienseminaren statt. Und dort ist man als sogenannter Lehramtsanwärter, Lehramtsanwärterin in so einer Doppelfunktion. Also dort hat man Theorieunterricht zwei Tage die Woche oder auch nur einen Tag die Woche und die anderen Tage ist man an der Schule und gibt schon ersten Unterricht. Das wird dann stufenweise mehr. Jetzt gibt es ja auch an den Jana, jetzt zu dir, die Studienseminare, da gibt es ja auch, sag mal, spezifische Probleme, auch in dieser Pandemie. Lass uns erstmal bitte über die Verdopplung der Einstellungstermine sprechen. Warum haben die sich eigentlich verdoppelt? Von welchem Ausgangszustand zu welchen? Welche Begründung gibt es denn dafür?
Ja, wir sprachen schon an früherer Stelle darüber, dass wir in Thüringen zwei verschiedene Ausbildungsmodelle leisten in der Lehramtsausbildung. Einmal an der Erfurter Universität und einmal an der Jenenser Universität. Genau, und das führt tatsächlich dazu, dass die Absolventen dieser Studiengänge zu verschiedenen Zeitpunkten abschließen. Und das führt also dazu, dann weiter, insofern ist das für das Land und den Schuldienst interessant, dass man je nachdem, wo man abgeschlossen hat, früher bzw. später in den Vorbereitungsdienst starten kann und sich bewerben kann. Also geht es vor allen Dingen um diese Bewerbungsphase, um die Fristen, die dort gegeben sind für die verschiedenen Unterlagen, die man einzureichen hat. Da wird vom TMBJS immer wieder auch nachgesteuert, nachjustiert, möglichst gut für beide erreichbar zu sein, also dass diese Fristen eingehalten werden können. Es gab jetzt aber also nach langen Ringen auch bei den Verhandlungen zum Personalentwicklungskonzept die Entscheidung vom Ministerium, 4 Einstellungstermine gegenüber den 2 Einstellungsterminen durchzusetzen. Das haben wir jetzt einige Jahre beobachtet. Diese 4 Termine haben nicht das Resultat gebracht, dass etwa mehr LAA, also Lehramtsanwärter und Lehramtsanwärter, in den Schuldienst, in den Vorbereitungsdienst starten. Es verteilt sich einfach nur auf diese 4 Termine. Und das hat natürlich Konsequenzen für alle an Ausbildung in dieser zweiten Phase Beteiligten. Das heißt also für die Ausbildungsschule, für das Studienseminar, und auch gewissermaßen dann wirkt sich das auf den Dienstanfang dann aus. Wir haben zwar eine unterjährige Einstellung in Thüringen, man kann also auch, wenn man im Schulhalbjahr das zweite Staatsexamen, den Vorbereitungsdienst beendet hat, eingestellt werden. Nichtsdestotrotz ist das natürlich vielleicht auch, um an der neuen Schule gut anzukommen, schwierig. Wir haben jetzt diese klassischen 2 Termine im Februar und im August liegen gehabt. Das waren also immer wieder diese Halbjahres- bzw. Schuljahresbeginne. Und jetzt haben wir darüber hinaus noch den Mai- und Novembertermin dazu, insofern 4 Termine. Ich sprach schon davon, für Ausbildungsschule und Studienseminare ist das eine enorme Herausforderung. Die machen das alle. Die machen ja erstmal alles mit. Die machen ja alles möglich. Ja. Das ist ja nicht die Frage. Die sind ja wirklich willens. Nichtsdestotrotz bedeutet das eben doppelt so viele Jahrgänge zu haben, zu betreuen und also mehr Einführungswochen zu haben, also 4 Einführungswochen zu koordinieren über das Jahr und auch 4 Prüfungsdurchläufe zu absolvieren. Darüber hinaus haben sie aber außerdem auch Seiteneinsteiger und Nachqualifizierer vor Ort, das ist schon dazu gekommen und jetzt ja eben auch noch seit geraumer Zeit diese Pandemiebedingungen. Also da ist die Belastung wirklich enorm.
Ja. War es nicht mal der ursprüngliche Plan, weil die Universitäten mit den 2 verschiedenen Systemen so unflexibel waren und konnten sich nicht einigen auf, sagen wir mal, einen gleichen Zeitpunkt des Abschlusszeugnisses? Da war doch der Plan des Ministeriums, wir verschieben das um ein Vierteljahr. Also wir machen nicht Februar und August, sondern wir machen Mai und November, glaube ich. Und wir machen diese 4 Termine nur als Übergangsjahr. Und danach soll es eigentlich nur noch die 2 Termine Frühjahr und Herbst geben. Ist von dem Plan dann nichts mehr da?
Ja, das war der ursprünglich formulierte Plan. Genau, es gibt ein Übergangsjahr, das wäre das vergangene Jahr gewesen. Jetzt sind wir im zweiten Jahr und wir wissen jetzt schon, dass es auch für 2022 der Fall sein wird. Also auch im kommenden Jahr wird es 4 Einstellungstermine geben. Das ist mein aktueller Stand zumindest. Das Problem iteriert sich ja gewissermaßen nicht. Also wenn man sozusagen 2 verschiedene Abschlussfenster an den Universitäten hat, dann kann ich mir einfach, wenn ich bei 2 Terminen im Endeffekt rauskommen möchte, überlegen, für welche Universität liegt es denn jetzt günstig? Für welche Absolventen liegt es günstig? Also im Prinzip ist das wirklich die Entscheidung. Insofern sind die 4 Termine ein salomonisches Urteil. Da trete ich niemandem auf die Füße. Insofern kann ich das politisch auch gewissermaßen nachvollziehen. Aber es wirkt sich eben auf andere wiederum aus in dieser Ausbildungskette. Wie gesagt, auf die Ausbildungsschulen, die Studienseminare, die Ausbildungsschulen sowieso auch schon mit Lehrermangel zu kämpfen haben, natürlich auch jetzt in den nächsten Jahren weiterhin. Und dann eben die Stundenplaner, zum Beispiel, also wenn man jetzt im Mai und im November abschließt mit dem Vorbereitungsdienst in den kommenden Monaten, die Unterrichtsstunden der Referendare, Referendarin ja wieder planen muss. Also irgendein Kollege, eine Kollegin muss dann ja diese Stunden übernehmen in aller Regel.
Ja, Ich wage jetzt mal die steile These, das hat vielleicht auch einfach, du hast gerade so schön gesagt, politisch ist das nachvollziehbar, die Entscheidung. Es hat vielleicht auch einfach was mit Durchsetzbarkeit zu tun. Ne? Also die Hoheit über die Universitäten obliegt dem Wirtschafts- und Wissenschaftsministerium und da gibt es wiederum die Freiheit der Forschung und Lehre, auf die sich die Unis immer berufen. Und das Bildungsministerium hat direkten Zugriff auf seine Beamten in den Studienseminaren. Da kann man viel anordnen und bei den anderen eben nur bitten. Das wäre vielleicht nochmal so eine These.
Ja, grundsätzlich würde ich dennoch sagen, dass mit den zwei Systemen kann zu Schwierigkeiten führen, muss es aber nicht zwingend.
Aha. Ja, okay.
Also da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass nicht jeder so auf seins schaut und festhält, sondern man wirklich das große Ganze sieht.
Zweites Problem bei den Studienseminaren, was du angesprochen hast, auf das ich nochmal zurückkommen möchte, ist ja, sind die Fachleiter, FachleiterInnen. Das sind die sozusagen die Referendare, die Lehramtsanwärter ausbilden, speziell geschulte Lehrer, die ihr Fach nochmal beibringen, wie man dieses Fach lehrt. So ganz grob gesagt, das sind FachleiterInnen. Da schreibst du in deinem Beitrag, da gibt es erstmal ein Problem. Es gibt messbar weniger davon, obwohl sie doch in größerer Zahl gebraucht werden, weil das Land muss und will ja viel ausbilden. Ist das denn unattraktiv? Und wenn ja, warum?
Ja, also erstmal muss ich nochmal deutlich machen, es gibt zwei Studienseminare, eins in Gera, eins in Erfurt. Und an diesen Studienseminaren sind diese Fachleiter und Fachleiterinnen, aber auch in Seminarschulen, Seminarschulverbünden vor Ort. Aha. Wir haben uns dafür eingesetzt und auch der Bildungsminister Helmut Holter hat das schon ja, sich auf die Fahnen geschrieben, dass wir 4 Studienseminare brauchen in den Regionen vor Ort, an denen die Fachleiter dann eingebunden sind. Ja, zu der Problematik, die du angesprochen hast. Ich fange mal so an mit der Vergangenheit. Es gab eine Zulage, die Fachleiter dann bekommen, wenn sie hälftig verwendet werden. Das klingt nicht schön und auch nicht besonders transparent. Was steckt dahinter? Dahinter steckt, dass man ein bestimmtes Pensum, eine bestimmte Anzahl an Lehramtsanwärtern betreuen muss, um diese Zulage überhaupt zu erhalten. Darüber hinaus bekommt man auch noch Abminderungsstunden. Die bekommt man auch, wenn man nicht hälftig verwendet ist. Also wenn man diese bestimmte Anzahl der LAA nicht hat, bekommt man diese Abminderungsstunden. Nichtsdestotrotz, das sind 1,5 Stunden pro Kopf in der Regel, weil die Fachleiter, Fachleiterinnen ja auch noch an den Schulen selber unterrichten, also selber im Unterricht eingesetzt sind. Das ist auch ganz wichtig, weil die ja gerade eben aus der Praxis kommen sollen, um diese Erfahrungen auch wirklich gut an die neue Generation weitergeben zu können und auch um sie im eigenen Unterricht mal wirken lassen zu können. Also das sind also mindestens 8 Stunden, die diese Fachleiter auch an ihren Schulen vor Ort sind. Jetzt war das Problem, dass im Gesetz steht eben diese hälftige Verwendung. Das ist so ein bisschen der Stein des Anstoßes. Denn wie will man es eigentlich genau messen? Zurzeit ist es tatsächlich so, dass wir also 8 LAA brauchen, um diese hälftige Verwendung, um die Zulage zu bekommen, um diese hälftige Verwendung geltend zu machen und die Zulage also ausgezahlt zu bekommen. Jetzt ist aber eben, das ist sozusagen eine einfache Rechnung. Ich sehe ja natürlich schwarz auf weiß, wie viele LAA der Fachleiter XY hat. Ja. Aber wird das dem Arbeitsalltag gerecht? Das ist die spannende Frage. Also auch wieder da eine Gerechtigkeitsfrage. Oh. Und das ist eben nicht so einfach zu sagen, denken wir. Denken wir eigentlich alle, die wir an dieser Thematik sitzen, weil der Aufwand ja eben ausschlaggebend ist. Also vorbereitet, nachbereitet, begleitet, das macht der eine Fachleiter mit 15 LAA hervorragend. Das kann aber auch jemand mit 5 LAA überbordend gut machen und sich dann da eben umso mehr noch reinwerfen in diese Tätigkeit. Also das ist vielleicht nicht unbedingt der Maßstab. Ich sehe aber auch, dass es schwierig ist, einen überprüfbaren Maßstab da zu formulieren. Ja. Wir haben jetzt aber tatsächlich ja das Beförderungsamt durchgesetzt und dafür, um in dieses Amt zu kommen, muss nachgewiesen werden, dass man diese hälftige Verwendung hat. Ansonsten gibt es tatsächlich also eben auch kein Geld. Und wir haben darüber hinaus, ich sprach ja schon davon, dass es herausfordernde Situationen gibt am Studienseminar. Die Fachleiter und die Studienseminarleitung planen durchaus in der Vergangenheit wegen der Pandemie 6-mal eine Staatsexamensprüfung, also eine Lehrprobe. Das ist ein enormer Mehraufwand gegenüber zu Vor-Pandemie-Zeiten. Und jetzt hat aber tatsächlich eine Überprüfung stattgefunden, ob in den vergangenen Jahren die Zulage denn zu Recht ausgezahlt wurde an die Fachleiter. Also das heißt, die Fachleiter müssen jetzt nachweisen, rückwirkend, ob sie diese Zulage gerechtfertigtermaßen bekommen haben und gegebenenfalls, also wenn sie diese hälftige Verwendung nicht nachweisen können, zurückzahlen müssen. In unseren Augen ist das ein ganz verheerendes Signal gewesen. Das ist natürlich nicht unbedingt die Wertschätzung, die man für diesen Mehraufwand, von dem ich ja auch schon mehrfach sprach, womit man ihnen dankt gewissermaßen.
Ja, okay, wir sind jetzt ganz schön tief eingetaucht in, eine besoldungsrechtliche Problematik. Und wenn man es mal grob und salopp formulieren kann, da sitzen halt Leute im Finanzministerium, die sozusagen Schema F nach Gesetzeslage durchziehen, und die Praktiker vor Ort, und das ist ja jetzt auch nichts Neues, möchten gerne individuellere Betrachtung, wobei man sich noch nicht darauf einigen kann, wie die aussehen soll. Ja. War das zutreffend, die Zusammenfassung?
Ja, die ist zutreffend. Also es gibt da Überlegungen, die auf dem Tisch liegen. Da muss man mal schauen, das ist aber noch Zukunftsmusik. Vielleicht sprechen wir da zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr nochmal drüber.
Ja. Genau. Gut, Jana, wir sind am Ende unserer Sendung und auch am Ende unserer Rede- und Zuhörfähigkeiten angelangt, und die ZuhörerInnen vielleicht auch. Das weiß ich natürlich nicht, oder das wissen wir nicht. Jana, vielen Dank. Du hast uns ein umfassendes Bild gegeben über die Probleme, die bei den Nachwuchs im Nachwuchsbereich der Lehrerinnen da sind durch die Pandemie. Und du hast uns auch über diese spannende Tagung erzählt mit 50 skandinavischen Wohnzimmern im Hintergrund. Nochmal vielen Dank, Jana.
Ja, sehr gern. Ein Punkt vielleicht noch ganz am Schluss, der mir wichtig ist. Wir haben ja jetzt ganz viel über die Vergangenheit gesprochen oder über die Gegenwart, ein bisschen auch über die Zukunftsperspektive, wo wir am Ball bleiben als Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Ich denke, wir müssen auf jeden Fall den Blick jetzt schon nach vorne richten, auch wenn wir jetzt alle erst einmal erleichtert sind über die geringen Inzidenzen. Wir haben aktuelle Studien, die darauf hinweisen, dass Abiturienten im letzten Frühjahr noch mit ihrer Lebensqualität zu 73% zufrieden waren. Wir haben eine gesunkene Zufriedenheit jetzt auf 62%. Wir haben psychische Auffälligkeiten bei den 7- bis 17-Jährigen. Vor der Pandemie gab es Auffälligkeiten von 17,6%. Das ist drastisch gestiegen im Januar 2021 auf 30,9%. Wir brauchen da jetzt die Entwicklung von Konzepten. Wir müssen da vorbereitet sein und uns darum kümmern. Es geht nicht, dass wir das irgendwie aussitzen oder durch irgendwelche Ad-Hoc-Schulungen dann im Herbst erst uns drauf schaffen. Wir müssen uns damit wirklich jetzt beschäftigen, noch vor der Sommerpause.
Wobei das ja jetzt nicht die Aufgabe meiner Meinung nach von Lehrer und Lehrerinnen ist, sondern sagen wir Schulpsychologen, Schulsozialarbeiter, in diese Richtung gedacht, vermutlich.
Das stimmt, aber ich denke trotzdem, dass es bei Lehrerinnen und Lehrern, es ist eben ein facettenreicher Beruf. Und die werden damit konfrontiert sein. Das wird ihren Unterricht ja auch prägen. Ja. Und sie müssen damit agieren können. Und das bisschen Entwicklungspsychologie, das man im Studium hatte, wird da nicht reichen. Also ich würde mir da schon auch wünschen, dass es da Angebote gibt.
Ja, gut, Jana. Also, danke nochmal für das Interview.
Ja, sehr gern.